Guten Nachmittag. Wir sind heute dabei, das Buch der Offenbarung so zu lesen, als ob wir das noch nie gelesen hätten. Und wir versuchen uns in die Empfänger dieses Briefes hineinzuversetzen, in ihre Situation, in der sie standen, damals in den 60er Jahren, knapp vor der großen Verfolgung, die unter Nero begann, knapp vor dem jüdisch-römischen Krieg, 66 bis 70 nach Christus. Wir haben gestern über die Hure Babylon uns Gedanken gemacht in Offenbarung Kapitel 18. Und vielleicht schlagen wir das schnell noch einmal auf. Offenbarung 18, dass wir da den Anschluss finden. Es ist dieses fürchterliche Bild von dem Gericht über eine große Stadt. Es heißt dort in Vers 2, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große, und sie ist eine Wohnstätte von Dämonen geworden, oder sie war eine Wohnstätte von Dämonen geworden und ein Gefängnis eines jeden unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und verhassten Vogels. Wir erinnern uns, was der Herr Jesus gesagt hatte über Jerusalem. Er hat gesagt, dass dieses Geschlecht ist vergleichbar mit einem Menschen, der von einem Dämon besessen war und dem der Dämon ausgetrieben wurde. Und wenn der Dämon ausgefahren ist, dann ist das Haus gekehrt. Aber dann kommt der Dämon und findet das Haus schön gekehrt. Und dann nimmt er sich 7 schlimmere Dämonen mit und erfüllt dieses Haus. Und da hat Herr Jesus gesagt, so wird es auch diesem Geschlecht ergehen. Das ist genau das, was hier beschrieben ist. Das Geschlecht, dieses Geschlecht von bösen, ehebrecherischen Juden, die den Herrn Jesus verworfen haben. Er kam, er hat Dämonen ausgetrieben, aber das Haus blieb leer. Der Messias wurde nicht empfangen. Und dann kam eine viel, viel schlimmere Zeit. Wir denken daran, was der Herr Jesus in Lukas 23 gesagt hat. Wenn Sie das an dem grünen Holz tun, wie wird es mit dem dürren werden? Und er sprach auch dort von der Entwicklung, die Jerusalem nehmen wird, wenn sie jetzt schon den König verwerfen, wo alles noch in Ruhe ist und alles noch zivilisiert zugeht. Was wird aus Jerusalem werden, wenn jeder Schutz weggenommen ist, wenn aller Lebenssaft abgestorben ist und die Liebe der vielen erkaltet und man sich einander überliefern wird und hassen wird? In Offenbarung 18, Vers 3 lesen wir vom Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei haben nämlich alle Völker getrunken, alle Heiden. Und die Könige des Landes oder der Erde trieben Hurerei mit ihr und die Kaufleute des Landes oder der Erde wurden reich aus der Kraft ihrer Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Hatte der Herr Jesus nicht gesagt, dass die Gläubigen hinausgehen sollten? Hat er ihnen nicht gesagt, dass sie rechtzeitig die Stadt verlassen sollen und Judäa verlassen sollen und in die Berge fliehen sollten? Damit sie nicht in dasselbe Gericht kommen wie die Stadt? In Vers 6 lesen wir, vergeltet ihr, wie auch sie euch vergalt und verdoppelt ihr auf das Doppelte nach ihren Werken. In dem Becher, in dem sie mischte, mischt ihr das Doppelte, Das ist gesprochen von einem Kelch, wo man den Wein mischt. Früher haben die Juden den Wein gemischt. Man hat also Wasser dazu getan und Gewürze und allerlei Spezereien, damit das ein gutes Getränk wird. Und hier ist es der Becher des Zornes, des Grimmes Gottes, des Allmächtigen, der ihr eingeschenkt wird. Der Becher des Zornes, der über Jerusalem kommt. Wir haben dann gelesen gestern über Vers 20, dass die Apostel feiern sollten und fröhlich sein sollten und die Propheten, weil Gott euer Gericht an ihr vollzog, Vers 20 am Ende. Gott hat euer Gericht, das sie auf euch brachte, indem sie euch umgebracht hat, hat er an ihr vollzogen. Das heißt, er hat das Todesurteil über sie gesprochen, über diese Stadt. Und in Vers 24, in ihr wurde Blut von Propheten und Heiligen gefunden, und zwar von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet wurden. Das Blut, wovon der Herr Jesus gesprochen hat, das Blut vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias und alle, die im Lande hingeschlachtet wurden. Vers 2 in Kapitel 19, Halleluja, weil seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind, weil er die große Hure richtete, die mit ihrer Hurerei die Erde oder das Land verderbte, und er rächte das Blut seiner leibeigenen Knechte und forderte es von ihrer Hand. Wir hatten darüber gestern gesprochen. Heute ist mir ein Gedanke noch gekommen. Wir haben ja vor, über das Mahlzeichen des Tieres zu reden, und das ist ja ein ganz heißes Thema. Und da habe ich in Kapitel 16 etwas gelesen, und das möchte ich jetzt mit Ihnen lesen. Wir fangen also von hinten an und gehen jetzt weiter nach vorne. Ja? Offenbarung 16. Ich erinnere daran, dass wir in Offenbarung 16 diese sieben Schalen haben, die ausgegossen wurden. Und bei der siebten Schale kommen die Stimmen und Donner und Blitze in Vers 18 und ein großes Beben. Und in Vers 19 heißt es, die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Genau wie in Hesekiel Kapitel 5 damals, als Gott gesagt hat zu Hesekiel, teile, mach einen Plan von Jerusalem, zeichne Jerusalem. Und jetzt teile die Jerusalem in drei Teile. Ein Teil mit dem Schwert, wird ein Teil mit dem Schwert getötet, ein Teil wird mit Hunger getötet und ein Teil wird in die Gefangenschaft geschickt. Gedrittelt. Das spricht von Gericht über die Stadt. Damals war es Jerusalem, hier ist es auch Jerusalem. Die große Stadt, die immer hier so genannt wird, und der gegenüber die andere große Stadt steht im Kapitel 21 und 22. Das neue Jerusalem. Und da heißt es, und die Städte der Völker, der Heiden fielen, und Babylon, die große Ehre, wurde gedacht vor Gott, ihr den Weinbecher des Grimmes seines Zornes zu geben. Also wir haben gemerkt, es geht immer um Jerusalem. Und es ist der Höhepunkt dieser ganzen Dreierreihen, die drei Schalen und die drei Posaune, die drei Siebenerreihen, die sieben Sieger, die sieben Posaunen und die sieben Schalen, die sieben Siegel in Kapitel 6 bis Kapitel 8, Vers 5, die sieben Posaunen Kapitel 8 bis 11, die sieben Schalen Kapitel 16. Aber was mir da aufgefallen ist, heute, woran ich dachte, war in Vers 1 in Kapitel 16. Und ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Tempelheiligtum, die zu den sieben Boten sagte, geht hin und schüttet die Schalen des Grimmes Gottes aus, hin auf das Land. Bei Ihnen steht vielleicht auf die Erde, aber das Wort Erde kann auch mit Land übersetzt werden und dann wird es auch deutlicher. Es steht hier einfach Erdland im Griechischen, das Land. Und der Erste ging weg und schüttete seine Schale aus auf das Erdland. Und es entstand ein schlimmes, böses Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die seinem Bild huldigten. Und der zweite Bote schüttete seine Schale aus in das Meer, also hier die Küstengegend. Die, Und es entstand Blut wie das eines Toten und jede lebende Seele im Meer starb. Und der dritte Bote schüttete seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und es entstand Blut. Das erinnert uns alles an die Plagen Ägyptens, die Geschwüre. Das Meer wie Blut, dort in Ägypten war es auch eine lokale Sache, natürlich nicht das ganze Meer der aller Welt, sondern dort, das Mittelmeer. Ja. Und der Fluss, der Nil, das war alles was Lokales dort in Ägypten. Und hier ist es auch etwas Lokales, es bezieht sich auf Israel. Blut fließt, überall fließt Blut. Und dann fließt das Blut in die Bäche und in die Flüsse. Und ich hörte, Vers 5, und ich hörte den Boten der Wasser sagen, gerecht Herr bist du bist und der du warst und der Heilige bist, weil du diese Gerichte vollstrecktest, weil sie das Blut von Heiligen und Propheten ausschütteten. Kennen wir das? Weil sie das Blut von Propheten und Heiligen ausschütteten, haben wir gerade vorher gelesen. Kapitel 18. Dort ging es um die Hure Babylon. Vers 24. Ihr Blut, in ihr wurde gefunden, das Blut von Propheten und Heiligen. Hier wieder. Weil sie das Blut von Heiligen und Propheten ausschütteten und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind es wert. Es geht um die gleiche Sache. Es geht hier um das Gericht Gottes über Israel. Das Blut floss zuerst in Galiläa, 100.000 Soldaten getötet, niedergeschlagen, ob alle getötet wurden, weiß ich nicht, aber niedergeschlagen von den Römern, vernichtend geschlagen. Und dann ging es weiter, Stadt für Stadt eingenommen, Samaria, Judäa, bis sie vor Jerusalem standen. Blut floss in Strömen, Blut floss ins Meer. Josephus schreibt davon, Sie können das nachlesen. Josephus schreibt, wie am Meer, am Küsten, in der Küste des Meeres, das Blut ins Meer floss zuhauf. Es geht um dieses Gericht. Und wir sind ja heute daran nachzudenken, wie ist das mit dem Mahlzeichen? Nun, wir werden ein bisschen zurückgehen müssen, damit wir verstehen, worum es geht. Also wir gehen ein bisschen zurück. Sieben Siegeln, sieben Posaunen, sieben Schalen. Wir gehen zuerst zu den sieben Siegeln. Übrigens, ich habe Ihnen hier auf der Folie diese drei Siebenereien zusammengestellt. Da können Sie sehen, dass es immer aufgeteilt ist, 4 + 2 + 1. Also die 4 wird halbiert, dann gibt es 2, die 2 wird halbiert, dann gibt es 1. Die ersten 4 gehören zusammen, die zweiten 2 gehören zusammen und die dritte steht dann für sich gesondert. Die siebte steht für sich gesondert. Und was auch auffällt, schauen Sie mal die Posaunen und die Schalen. Das ist alles parallel. Bei der Posaune geschieht etwas im Land, dann im Meer, dann die Wasserquellen, dann die Sonne und die Gestirne. Bei den Schalen auch. Land, Meer, Wasserquellen und die Sonne. Bei den Posaunen kommen Heuschrecken und es gibt eine Finsternis bei der fünften Posaune. Bei der fünften Schale gibt es eine Finsternis am Thron des Tieres. Und bei der sechsten Posaune kommen die Heere vom Euphrat her und es gibt ein Drittel im Lande sterben. Und bei der sechsten Schale kommen Heere vom Euphrat her und rüsten sich zum Krieg des großen Tages Gottes. Und der siebte ist jeweils eine Proklamation des Endes. Aber ich möchte jetzt, wir müssen da ein bisschen springen, denn wir haben ja nicht alle Zeit. Jetzt, wir schauen nochmal zuerst zu Kapitel 6. Dort wird ein Buch geöffnet mit sieben Siegeln. Und dieses erste Siegel, da heißt es in Vers 2, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Kapitel 6, Vers 2. Und der darauf saß, hat einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er ging aus, siegend um zu siegen. Und der zweite, Vers 4, es ging ein anderes Pferd aus, ein feuerrotes, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden vom Lande zu nehmen. Auch hier sollte man übersetzen Land, dann wird es klarer. Und dass sie einander hinschlachteten. Das wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und dann Vers 5, das dritte Siegel in der Mitte. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebenden Wesen, die sagten, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gersten für einen Denar und schädige nicht das Öl und den Wein. Das ist ganz, ganz teures Geld, muss man zahlen für ein Liter Weizen. So viel, wie man einen ganzen Tageslohn arbeiten muss, wenn man gut bezahlt wird, muss man für ein Kilo Weizen oder ein Liter Weizen bezahlen. Also Hunger wird hier dargestellt. Alles wird teurer, sehr teuer. Und dann das vierte Siegel, als es das öffnete, Vers 8, und ich sah in sie ein fahles Pferd, und der Name dessen, der darauf saß, war der Tod. Und der Hades begleitete ihn. Der Hades ist der Todesbereich, das Totenreich, sagt man oft. Das Reich der Toten, der Bereich der Toten. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, zu töten ein Viertel des Landes mit heftigem Schwert, mit Hungersnot, mit Tod, also solchen Tod hier wahrscheinlich, mit Tod und durch die Tiere der Erde. Also vierfach solchen Tod, Hunger, Schwert und die Tiere der Erde. Das erinnert an Hesekiel 5, genau gleich als damals das erste Mal Jerusalem fiel. Hesekiel 5, Vers 12, ein Drittel von dir soll an der Pest sterben, durch Hunger umkommen, ein Drittel soll durch Schwert fallen, ein Drittel werde ich zerstreuen. Vers 17, und ich werde Hunger über euch senden und böse Tiere, und dass sie euch der Kinder berauben, und Pest und Blut soll über dich ergehen, und das Schwert werde ich über dich bringen. Vers 40, Kapitel 14, Vers 21 in Hesekiel, wenn ich meine vier bösen Gerichte, das Schwert, den Hunger, die bösen Tiere und die Pest, gegen Jerusalem senden werde, um Menschen und Vieh darin auszurotten. Damals, als das erste Mal Jerusalem fiel, hat er von diesen vier Plagen gesprochen. Hier, wo das zweite Mal Jerusalem fällt, spricht er wieder von den vier Plagen. Es geht hier um die Zerstörung des Landes und des Volkes und der Stadt. Schwert, Hunger, Seuchen und Tiere des Landes, das spricht von einem lokalen Gericht über Israel. Diese wilden Tiere, das kommt oft vor im Alten Testament, im Zusammenhang mit Hunger und Pest. Wenn es den Menschen schlecht geht, in so einem Land wie in Israel, und der Hunger kommt und dann die Seuche um sich greift, dann machen sich die wilden Tiere auf. Sonst nicht, die wilden Tiere, die ziehen sich zurück. Aber wenn es den Menschen schlecht geht, dann kommen die wilden Tiere. Wenn alles öde wird, wenn die Zivilisation kaputt geht, weil Krieg geführt wird. Ja, wilde Tiere. Jeremia 15. Vier Arten von Unheil bestelle ich. Das Schwert zum Morden, die Hunde zum Zerren, die Vögel des Himmels und die Tiere der Erde zum Fressen und zum Vertilgen. Das spricht von einem lokalen Gericht, dort wo Krieg geführt wird. Auch in Hesekiel 33, Vers 7, so wahr ich lebe, die, die in den Trümmern sind, sollen durch Schwert fallen, und wer auf dem freien Feld ist, den gebe ich den wilden Tieren hin, dass sie ihn fressen, und die, die in den Festungen, in den Höhlen sind, sollen an der Pest sterben. Solche Stellen haben wir immer wieder im Alten Testament von den vier Plagen, die dann kommen, wenn Krieg ein Land von Krieg übersät wird. Und wie war's? Da kam er siegend, um zu siegen. Er kam und er rückte näher, der große Feldherr, mit einem 60.000 Soldaten her. Und er schritt von Sieg zu Sieg, siegreich. Eine Krone bekam er auf den Kopf. Als Sieger, als mächtiger Imperialist, der Kaiser Vespasian, der eigentlich noch kein Kaiser war, aber später wurde er Kaiser, der Feldherr Vespasian. Und er kam, hat das Land übersät. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis, das war, dass im Land ein Bürgerkrieg entstand, vor allem in der Stadt, aber auch in Judäa. Und die Menschen haben begonnen, sich gegenseitig abzuschlachten. Ein Jude schlachtet den anderen Juden ab, ein gegenseitiges Töten. Der Friede wurde vom Land weggenommen und die Menschen begannen, sich gegenseitig zu töten. Die Römer hatten ein leichtes Spiel, weil die Juden sich selbst begannen umzubringen. Wenn wir das vergleichen mit Matthäus 24, wenn wir das vergleichen, Sehen wir die Parallelen? Das erste Siegel, der Bogen, die großen Siege, der Bogen, das hat man damals verwendet für den Fernkampf. Die großen Siege. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr Volk wird sich gegen Volk erheben, Königreich gegen Königreich. Das zweite Siegel, Schwert, gegenseitige Abschlachtung. In der Matthäus, Herr Jesus hat gesprochen von Bürgerkriegen, ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei. Das dritte Siegel, die Waage, die Hungersnot. Der Herr Jesus hat gesprochen von Hungersnöten. Das vierte Siegel, der Seuchentod. Der Herr Jesus hat gesprochen von Seuchen in Matthäus 24, Vers 7. Und dann das fünfte Siegel, da sieht er die Seelen unter dem Altar. Die Seelen derer, die geschlachtet wurden, in Kapitel 6, Vers 9. Geschlachtet wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme, bis wann, Herrscher, Heiliger, Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächest du nicht unser Blut an denen, die im Lande wohnen? Bis wann, wie lange müssen wir noch warten, bis die Rache eintritt an denen, die uns getötet haben? Hier sind die christlichen Märtyrer, die in jener Zeit gestorben sind. Die Christenverfolgung, die Juden waren die stärksten Christenverfolger im Lande Palästina. Und Christen sind viele, viele geschlachtet worden. Und da liegen sie am Boden und warten, bis die Rache kommt, bis Gott die Rache ausübt für ihr Blut. Und es wurden jedem gegeben weiße Gewänder, das war eine Belohnung, jetzt bekommen sie. Sie waren treu gewesen, ja. Aber dann wurde ihnen gesagt, Vers 11 in der Mitte, dass sie noch eine kurze Zeit ruhen sollten. Eine kurze Zeit, Geschwister, nicht 1000 Jahre, nicht 2000 Jahre, eine kurze Zeit sollten sie noch warten. Ein paar Jahre noch, dann wird das Gericht kommen über Jerusalem. Antipas, mein treuer Zeuge, wurde getötet in Pergamus. Auch der war das Opfer der Christenverfolgung. Und die Christenverfolgung sollte noch größer werden, sagt Johannes. Es kommt eine Zeit, eine Stunde der Prüfung über den ganzen Erdkreis. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du treu warst, das Wort bewahrt hast vom Ausharren auf mich, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die zu prüfen, die auf Erden wohnen. Es sollte eine große Christenverfolgung kommen. Und hier haben wir schon welche, die liegen am Boden und warten, bis das Gericht kommt. Und dann ist die Rede von dem sechsten Siegel, es entstand ein großes Beben und die Sonne wurde schwarz wie ein aus Haaren gemachter Sack. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie Feigenbaum von einem starken Wind geschüttelt, seine Winterfeigen abwirft. Und der Himmel wich wie eine Buchrolle, die aufgerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihren Stellen gerückt und die Könige des Landes oder der Erde, je nachdem, die Könige des Landes und die Großen und die Reichen und die Obersten und die Kräftigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Also hier spricht er von einem Land, wo es Berge gibt und wo es Hügel gibt und Felsen gibt. Offensichtlich nicht. Von einem Land, wo es nur eine Tiefebene gibt. Da kann man nicht zu den Bergen sagen, fallet auf uns. Sie sagen zu den Bergen, zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, weil der große Tag seines Zornes gekommen ist. Und wer vermag zu stehen? Wir haben solche Bilder oft und oft im Alten Testament. Ich möchte hier ein Beispiel bringen aus Hosea, Kapitel 10, Vers 8. Hosea spricht von der Zeit Samarias. Das Nordreich Israels sollte durch die Assyrer fallen. Und ein furchtbares Gericht sollte über das Nordreich kommen, durch die Assyrer im Jahre 722. Und was sagt Hosea? Die Höhen von Aven, die Sünde Israels, werden ausgetilgt werden. Die Dornen und Disteln werden über ihre Altäre wachsen. Und sie werden zu den Bergen sagen, bedecket uns, und zu den Hügeln, fallet auf uns. Merken Sie, wie parallel dieses Wort ist? Und noch einmal hören wir diese Worte aus dem Mund des Herrn Jesus. Ihr Töchter Jerusalem, Lukas 23, Vers 28 bis 30. Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, doch weint und weint über euch selbst und über eure Kinder. Nicht über die Enkelkinder, über euch und eure Kinder. Weil siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird, selige sind die Unfruchtbaren und die Mutterschöße, die nicht gebaren und die Brüste, die nicht stillten. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallet über uns und zu den Hügeln, bedecket uns. Wovon sprach denn der Herr Jesus damals? Er war auf dem Weg zum Kreuz. Da waren die Frauen Jerusalems, haben geklagt. Und er sagt, klagt nicht über mich, klagt über euch und eure Kinder. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne, ihre Küken und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jetzt kommt das Gericht. Und jetzt rufen sie zu den Bergen. Fallet auf uns. Wir können das Angesicht Gottes nicht ansehen, dem wir jetzt entgegentreten müssen, wenn das schreckliche Gericht kommt. Oder auch hier, ich habe ja wieder Offenbarung 6 gegenübergestellt mit Jesaja 34. Jesaja 34 ist von Edom die Rede, von dem Gericht über Edom. In Offenbarung 6 ist von dem Gericht über Jerusalem die Rede. Die Sterne des Himmels fielen auf das Land oder auf die Erde, je nachdem, wie man das jetzt, auf das Festland einfach, ja. Wie ein Feigenbaum von einem starken Winde geschüttelt seine Winterfeigen abwirft und der Himmel wich wie eine Buchrolle, die aufgerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihren Stellen gerückt. Was lesen wir im Alten Testament? Jesaja 34, Vers 4 bis 6. Und das ganze Heer des Himmels zerschmilzt, und die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch, und ihr ganzes Heer fällt herab, wie das Laub vom Weinstock abfällt und wie das Verwelkte vom Feigenbaum. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert. Siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Die Edomiter, das Gericht Gottes über die Edomiter kam durch Nebukadnezar. Auf Edom fällt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Das Schwert Jahwes ist voll Blut. Es ist gesättigt vom Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Witter. Denn Jahwe hat ein Schlachtopfer in Bosra und eine große Schlachtung im Lande Edom. Bosra war die Hauptstadt von der Edomiter. All das geschah im 6. Jahrhundert vor Christus. Und hier haben wir ein schreckliches Gerichtsbild über den Fall Jerusalems. In einer Sprache gezeichnet, wie wenn eine ganze Welt zusammenstürzt. Das brauchen wir jetzt nicht. Oder auch hier zum Beispiel in Jesaja 63 dasselbe über Edom. Wer ist der von Edom kommt? Von Bosra in hochroten Kleidern, dieser prächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältetreters? Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Grimmglut und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein Gewand, denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Hier ist ebenfalls das Gericht über Edom gezeichnet in dieser schrecklichen Sprache des Gerichtes. Der von Edom kommt, von Bosra, die Hauptstadt. Also auch hier, Gottes Kommen zum Gericht in furchtbarer Sprache. Aber denken wir, der Tag der Rache war das, hier über Bosra, über Edom. Und in Lukas 21 lasen wir am dritten Abend, Lukas 21, Vers 23, denn dies sind die Tage der Rache. Und auf was hat sich der Herr bezogen? Dies sind die Tage der Rache, auf das erfüllt werde alles, was in den Propheten geschrieben ist. Wenn ihr Jerusalem von Heeren umzingelt seht, dann wisset, dass eine Verwüstung nahegekommen ist. Denn dies sind die Tage der Rache. Gottes Kommen im Alten Testament immer wieder auf diese Weise geschrieben. Hier das Kommen zum Gericht über Babylon. In Jesaja 13, Vers 6. Heult, denn nahe ist der Tag Jahwes. Hier wird er in der Vision versetzt, wo der Nebukadnezar heranrückt mit seinen Heeren. Entschuldigung, nicht Nebukadnezar, wo die Meder und Perser heranrücken mit ihren Heeren gegen die Babylonier. Nahe ist der Tag Jahwes, wie Wüstung vom Allmächtigen kommt er, darum erschlaffen alle Hände, jedes Menschenherz zerschmilzt. Vers 9, siehe, der Tag Jahwes kommt grausam und grimm und Glut des Zornes. Die Erde oder das Land, das Festland, zur schaurigen Öde und zum Entsetzen zu machen und ihre Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde am Erdkreis heimsuchen die Bosheit und an den Ehrfurchtslosen ihre Ungerechtigkeit. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Die Meder, das war das Gerichts, die Gerichtsroute Gottes gegen Babylon damals, am Tag des Herrn, im Jahre 538 vor Christus, 539 vor Christus. So geht es weiter. Wir könnten weiterfahren. Jesaja 19, siehe, Jahwe fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Und die Götzen Ägyptens beben vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Inneren. Hier kommt Jahwe nach Ägypten, um Ägypten zu richten. Im Jahr 560 durch Nebukadnezar, beziehungsweise durch die, zuerst im Jahre 605 durch Nebukadnezar und dann nochmals gab es noch einen weiteren Krieg, auch im 6. Jahrhundert. Hier in Hesekiel 32 ebenfalls. Ich lese es nur vor, damit Sie ein bisschen einen Eindruck bekommen, wenn Gott zum Gericht einschreitet, was da geschieht. Hier geht es um Ägypten. Ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln und ich werde Finsternis über dein Land bringen, wenn ich deinen Sturz unter den Völkern bekannt mache in den Ländern, die du nicht gekannt hast. So spricht Gott über Ägypten im Zusammenhang. Denn so sagt mein Herr, Jahwe, das Schwert des Königs von Babel wird über dich kommen. Das war über Ägypten, damals im 6. Jahrhundert vor Christus. In Malachi 3, ich sende meine Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen Jahwe, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Aber das lesen wir jetzt nicht weiter, ich verliere Zeit. Wir gehen jetzt weiter. Sie haben gemerkt, es geht in Kapitel 6 um Jerusalem. In Kapitel 7 geschieht eine Versiegelung von 144.000. 144.000. Bevor der große Kampf kommt, ich lese noch Kapitel 7, Vers 1, nein, Kapitel 6, Vers 17, ganz zum Schluss. Der Tag seines Zorns ist gekommen und wer vermag zu bestehen? Wer kann bestehen? Das ist die große Frage. Die wird jetzt beantwortet. Er sieht da einen Engel an den vier Ecken des Landes stehen, der die vier Winde des Landes zurückhielten, damit kein Wind wehe über das Land, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen der anderen Boten, der vom Aufgang der Sonne her aufgestiegen war und ein Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit großer, lauter Stimme zu den vier Boten, ihnen, denen es gegeben war, das Land und das Meer zu schädigen. Und er sagte, schädigt nicht das Land, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn versiegeln. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in Israel, Geschwister. Wir befinden uns nicht in Europa und in Amerika und in Japan. Es geht hier um Israel. Aber hier sind treue, gläubige Knechte Gottes, die dem Herrn treu geblieben sind, die nicht mit der Hure Babylon zusammengegangen sind. Das sind die Knechte Gottes wurden, weil sie den Herrn Jesus Christus angenommen haben. Die werden versiegelt. Was hat der Herr gesagt? Er wird sie bewahren. Er wird die Seinen bewahren. An mehreren Stellen, auch in Offenbarung 3, Vers 10, werde ich dich bewahren vor der großen Stunde der Prüfung, die über den Erdkreis kommen wird. Vers 9, danach siehe eine zahlreiche Menge, die nicht einer zählen konnte, aus jedem Volk, aus allen Stämmen, Volksscharen und Sprachen, also nicht nur aus Israel. Jetzt sind plötzlich sogar welche aus allen Völkern dabei. Die stehen jetzt vor dem Thron. Hier ist das Bild nach dem Kampf. Vorher war das Bild vor dem Sturm, hier ist es nach dem Sturm. Und sie stehen vor dem Lamm, vor dem Thron. Ja, das ist klar, wo das ist, oder? Das wissen alle. Das ist im Himmel. Wenn man vor dem Thron, vor dem Lamm steht, dann ist man im Himmel. Die sind im Himmel. Und dort gibt es eine große Feier, mit Palmen in ihren Händen. Und da ist eine Frage in Vers 13. Da wird eine Frage gestellt. Diese, die mit den langen weißen Kleidern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher kamen sie? Also diese unzählbare Schar von diesen Erlösten da. Und der Johannes sagt zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, diese sind die, aus der großen Bedrängnis gekommen sind. Und sie wuschen ihre Gewänder und sie machten ihre Gewänder weiß durch das Blut des Lammes. Die große Bedrängnis. Was hat der Herr Jesus gesagt, Matthäus 24? Es wird eine Bedrängnis sein, so groß, wie sie nie vorher gewesen ist, noch je sein wird. Damals, als die Heere Israels kamen. Aber die Bedrängnis ist zweierlei. Einerseits ist es eine Bedrängnis des Gottesvolkes, das verfolgt wird. Andererseits ist es eine Bedrängnis der Stadt Jerusalem und von Judäa. Aber diese sind aus der großen Bedrängnis gekommen. Sie wuschen ihre Gewänder und haben sie weiß gemacht durch das Blut des Lammes. Deswegen sind sie vor dem Thron Gottes. Hier stehen die Märtyrer, die treu waren. Nicht nur aus Israel, sondern aus der ganzen Diaspora und nicht nur aus dem ganzen Römischen Reich. Überall gab es Christenverfolgung. Und sie waren treu geblieben. Und sie waren den Weg des Lammes gegangen bis zum Tode. Jetzt werden sie belohnt. Und das Lamm kommt und führt sie, Vers 17, das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie führen. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen, die noch in den Augen stehen. Wovon ist die Rede? Wir sind immer beim gleichen Thema, Geschwister. Wir sind immer beim gleichen Thema. Hatte der Herr nicht gesagt, diese Dinge werden in Kürze geschehen? Hat er nicht gesagt, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe? Kapitel 8 werden Posaunen geöffnet, geblasen. Da geht es wieder um das Land. In Vers 7 wird das Land geschlagen. Die Pflanzennahrung geht kaputt, wie das ist bei einem Krieg. Beim zweiten in Vers 8 und 9 wird das Meer geschlagen, der Küstenstreifen, Fischfang und Handel, die Schiffe gehen kaputt, wie das ist bei einem Krieg. Das ist ja klar, dass man die Schiffe zerstört. Das haben die Leute immer gemacht. Die Seemacht zerstören, ja, sodass kein Handel mehr stattfinden kann. Fische gehen kaputt, weil das Blut ins Meer fließt. Dritte Posaune, Vers 8 und 10, das Wasser wird ungenießbar in dem Land. Es geht immer um das Land. Die vierte Posaune, da verfinstern sich die Himmel. Die Sonne kann nicht mehr recht scheinen und der Mond nicht mehr recht, weil die ganze Luft verpestet ist. Und dann werden drei Wehe angekündigt. Die fünfte Posaune, da kommen Dämonen hervor aus Kapitel 9 und plagen die Menschen. Und das möchte ich noch lesen. Kapitel 9. Da kommen schreckliche Wesen aus dem Abgrund wie eine Heuschreckenplage, aber es sind keine Heuschrecken, das sind schreckliche Wesen. Vers 3. Und der Rauch, aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf das Land. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben wie Skorpione des Festlandes, der Skorpione der Erde, Skorpione des Landes, Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht schädigen sollten das Gras des Festlandes, noch alles Grüne, noch irgendeinen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Welche sind versiegelt worden? Was haben wir gelesen in Kapitel 7? Wer wurde versiegelt? 144.000 aus Israel. Wir sind immer noch in Israel. Es geht um die Szene von Israel. Dort waren die Gläubigen versiegelt worden, aber die anderen dort in Israel, die nicht das Siegel haben, auf die kommt die Plage. Es geht wieder um Israel. Und dann, so geht es weiter in Kapitel 9, Vers 13, die sechste Posaune, große Heere kommen und überfluten das Land, Heere aus der Euphrat-Gegend. Der Euphrat, das war genau daher, wo der Vespasian seine Hilfstruppen geholt hat, um sie heranzuführen an die Stadt. Und sie kommen mit so einem Riesenheer, Myriaden mal, zweimal Myriaden mal Myriaden steht da. Das ist eine Riesenzahl, das kann man nicht ausdrücken. Das heißt einfach, unzählbare Soldaten kommen. kommen heran, rücken heran und töten ein Drittel des Landes. Vers 15. Diese vier Engel, die sind bereit für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, genau festgesetzt. Und dann, damit sie ein Drittel der Menschen töteten. Ein Drittel der Menschen von wo? Sie kommen aufs Land. Dort, wo diese Sünder sind. Worum es geht. Vers 18. Durch diese drei, also da kommen schreckliche Tiere, Pferde, also diese Heuschrecken sind Pferde und wie Löwenköpfe und haben ein Maul und Feuer geht und Rauch geht und Schwefel geht hervor. Das ist typisch apokalyptische Sprache. Das sind wie Drachentiere kommen da heraus. Ja? Spucken Feuer und Schwefel. Durch diese drei wurde ein Drittel der Menschen getötet von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihrem Maul hervorgehen. Hat nichts zu tun mit Panzer, hat nichts zu tun mit irgendwelchen modernen Geräten. Nein, das ist eine apokalyptische Sprache. Hier kommen Drachen, es sind furchtbare Wesen. Das ist eine Sprache, die zeigt, wie schrecklich dieser Krieg ist, der hier geführt wird. Und die übrigen Menschen, die nicht durch diese Plagen getötet wurden, die taten immer noch nicht Buße, wie das genau in Israel war. Bis zum letzten Moment haben sie nicht Buße getan. Tausende und Tausende fielen im Land, in Galiläa, in Samaria, in Judäa. Aber die Menschen taten nicht Buße. Nein, versteckt haben sie sich hinter den Mauern von Jerusalem. Und haben ihren Götzendienst weitergetrieben. Jetzt sagen wir, aber Moment, die Israeliten haben doch gar keinen Götzendienst getrieben. Doch, sie haben Götzendienst getrieben. Was ist das anderes als Götzendienst? Wenn man Gott kreuzigt, wenn man Gott ans Kreuz bringt und sagt, wir brauchen Gott nicht, wir brauchen nicht diesen König. Wir bleiben bei unseren Schlachtopfern und bei den Sündopfern. So wurde ihr Gottesdienst zu einem Götzendienst. Hier natürlich als Götzendienst dargestellt mit hölzernen und silbernen und steinernen Götzen. Übrigens haben sie auch das Gold wirklich verehrt, goldene und silberne Götzen. Oh, das Gold war ihnen wichtig. Ich reiße nur etwas an. Ich gebe das euch mit zum Nachdenken, ob das nicht etwas auf sich hat. Sie müssen das nicht annehmen, was ich sage. Es ist nur mal Gedankenanstöße und mir scheint, es geht um die damalige Zeit und es geht um jenes Gericht. Jetzt wollen wir hier mal einen Strich ziehen und wollen wir hier eine Pause machen. Es wird heute ein bisschen länger gehen. Ich bitte Sie um Geduld, aber uns geht die Zeit aus. Aber wir können hier eine Pause machen und wieder dann ein Lied singen, dazu aufstehen. In Offenbarung 13. Wir müssen ein bisschen springen. Offenbarung 13 lesen wir von einem Tier. Ich muss doch etwas sagen zu Kapitel 12, sonst verstehen Sie mich nicht. In Kapitel 12 lesen wir von einer Frau, die gebiert ein Kind. Das steht in Vers 5. Da ist eine Frau, sie war gerade im Begriffe zu gebären und während sie da im Begriff ist zu gebären, während sie in Wehen liegt, da steht ein Drache vor ihr und er ist im Begriffe, wenn sie geboren hat, das Kind zu fressen, das sie gebiert. Ein furchtbares Bild. Aber wir kennen das Bild. Der Drache, der wird auch dargestellt als eine alte Schlange, heißt es dann weiter unten. Eine Frau und eine alte Schlange. Wo haben wir da irgendwo in der Bibel schon etwas gelesen von einer Frau und von einer alten Schlange? Gibt es sowas, Kinder, in der Bibel? Eine Frau und eine Schlange. Jetzt habe ich euch ertappt. Eine Frau und eine Schlange. Und dann sagte der Herr, ich weiß, du weißt es, das ist im Paradies. Dort war die Frau, da war die Frau und da war die Schlange, Eva. Und dieser Kampf begann damals schon.
Der Herr sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Eine Feindschaft, die sich durch das ganze, durch die ganze Bibel hindurch zieht, denn die Nachkommen der Frau und die Schlange. Zion, die Tochter Zion, hat Wehen bekommen und hat ein Kind geboren. Jesaja 66, denke ich. Jesaja 66. Tochter Zion liegt in Geburtswehen. Die Geburtswehen des Messias. Im Alten Testament wird das oft beschrieben. Und jedenfalls, die Tochter Zion, das ist hier das treue Israel im Alten Testament. Und das treue Israel im Alten Testament, Jesaja 66, Vers 7. Ehe sie Wehen hat, hat sie geboren. Weiter unten heißt es dann, denn Zion bekam Wehen und gebar auch seine Söhne. Der Messias wurde verheißen. Zion, das treue Israel, das treue Gottesvolk wartet auf den Messias. Und dann wird der Messias geboren, Vers 6, Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der allen Völker weiden sollte mit einem eisernen Stabe. Das ist ein Hinweis auf Psalm 2. Dieser eine, der auf dem Zion, von dem Gott sagt, ich habe meinen König auf den Zion gesalbt, eingesetzt. Dieses Kind wurde entrückt hin zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat. Die Frau ist das treue Zion. Das ist nicht die Hure Babel, sondern das treue Zion. Das heißt, das ist das treue Gottesvolk. Sie wird von Gott bewahrt. Gerade in dieser Zeit, 1260 Tage. Das sind 3,5 Jahre. Und wir lesen jetzt nicht weiter, aber ja, der Drache, der will diese Frau töten, Vers 13. Als der Drache sah, dass er auf das Land, Festland geworfen worden war, verfolgte er die Frau, die den Männlichen geboren hatte, und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, dass sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, dorthin, wo sie ernährt wird für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also 3,5 Zeiten, 3,5 Jahre. Weg vom Angesicht der Schlange. Dieses Bild kennen wir, oder? Das treue Israel wird herausgeführt, auf Adlersflügeln getragen, in die Wüste gebracht. Wo kennen wir das? Woher kennen wir das? Auf Adlersflügeln habe ich dich getragen und zu mir gebracht. Das ist 2. Mose 19, Vers 4 oder 5. Das ist dort, wo sie am Sinai stehen. Und dann hat Gott sein treues Volk einen Bund geschlossen mit ihnen. Hier ist das Bild dasselbe, aber es ist natürlich nicht das israelitische Volk von damals. Es ist das Gottesvolk, das dem Messias nachfolgt. Die treuen Israeliten der Zeit des ersten Jahrhunderts. Und diese werden bewahrt. Gott bewahrt sie, so wie die Israeliten jeden Tag in der Wüste. Jeden Tag, so werden diese Treuen vom Gottesvolk bewahrt. Und die Schlange warf aus ihrem Maul Wasser wie einen Strom hinter der Frau her und so weiter. Vers 16, die Erde kam, das Festland kam der Frau zu Hilfe und das Festland öffnete seinen Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul warf. Und der Drache war zornig über die Frau und er ging weg, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens. Da gibt es noch weitere Kinder, die nicht aus Israel sind. Das sind alle, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Jedenfalls ist hier der Drache, der will die verfolgen, aber er kriegt sie nicht zur Beute. Gott beschützt sie. Hatte nicht der Herr Jesus gesagt, sie werden nicht ein Haar von eurem Haupt werden sie krümmen können? Nicht ein Haar von eurem Haupt. Lukas 21, haben wir gelesen, am dritten Abend. Nicht ein Haar von eurem Haupt wird gekrümmt werden. Ich werde euch bewahren. Der wird euch nicht zum Abfall bringen können. Aber seid treu bis zum Tod. Nun, in Kapitel 13 kommt dieser Drache zum Meer, also zur Küste, Und zur Meeresküste. Da steht am israelitischen Strand, oder? Da ist das westliche Meer, Adriatische Meer. Und da schaut er hinein, oder jetzt weiß nicht, wer ist es jetzt, der Seher oder ist es der Drache? Das gibt jetzt verschiedene. Bei mir steht Johannes. Also ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Ein Tier aufsteigen, 7 Köpfe und 10 Hörner hatte es. Und jetzt müssen wir daran denken, wir haben davon schon gelesen. Am zweiten Abend, glaube ich, oder am ersten. Ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und das Tier, da waren 10 Kronen drauf und auf seinen Köpfen ein Name der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das eines Löwen. Panther, Bär, Löwe. Kennen wir die Tiere von irgendwoher? Es ist aus dem Alten Testament. Daniel Kapitel 7. Ich darf erinnern an jene Tiere, dort die Weltreiche darstellten. Das Babylonische, das Medopersische, das Alexanderreich und dann das Seleukidenreich mit den 10 Hörnern. Hier sieht er alle auf einmal. Wie viele Köpfe hatte, jetzt muss ich wieder wegtun, wie viele Köpfe hatte der Löwe? Kinder, wie viele Köpfe hatte der Löwe? Einen. Wie viele Köpfe hatte der Bär? Einen. Wie viele Köpfe hatte der Panther? Nein. 4. Jetzt haben wir, wie viel haben wir jetzt schon insgesamt? Wie viele Köpfe haben wir schon insgesamt? Wie viel? 6 Köpfe. Und wie viele Köpfe hatte das 10-Hörner-Tier? Einen. Also wie viele Köpfe haben wir insgesamt? 7. Und wie viele Hörner? 10. Ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Jetzt haben wir es. Die Tiere aus Daniel, alle zusammen, gerade auf einmal, in einem Tier verkörpert. Ja, wer ist das Tier? Ja, wir haben gesagt, wir wollen nicht spekulieren. Also, lassen wir es offen. Das Tier, das bekommt von dem Drachen einen Thron und große Vollmacht. Und dieses Tier wird zu Tode geschlachtet. Bitte das Tier, nicht, also das Tier als Ganzes. Ja. Die Tiere bei Daniel waren Reiche. Das waren Reiche. Wenn wir hier ein fünftes Tier haben, das alle diese Reiche in sich fasst, dann ist es wohl ein nachfolgendes Reich, nachdem diese alle 4 Reiche gewesen waren. Und der hat alle Eigenschaften der anderen in sich, redet wie ein Löwe und redet wie der babylonische Löwe und stampft daher wie der medopersische Bär und ist so flink wie der Panther und die 10 Hörner so grässlich und so gefährlich wie die 10 Hörner von dem 4. Tier. Also das Tier ist nicht ein Mensch. Das Tier ist ein Tier. Es wird hier ein Reich dargestellt, aber das Tier hat 7 Köpfe. Und einer seiner Köpfe, der wurde getötet, steht da, zu Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und auf der ganzen Erde staunte man hinter ihm her. Nicht die Todeswunde des Kopfes, Acht geben, was der Text sagt, die Todeswunde des Tieres. Also wenn wir hier ein 7 hören, jetzt stellen wir uns vor, jetzt kommt ein Tier auf uns zu mit 7 Köpfen, ja, und wir haben ein Schwert und wir schlagen dem Tier einen Kopf weg und das Tier wird so tödlich getroffen dadurch, dass es zusammensackt und das Blut rinnt aus und man sieht, jetzt stirbt das Tier. Das ganze 7-köpfige Tier, wo ein Kopf schon am Boden herumrollt, das ist jetzt am Boden. Das wird sterben. Aber siehe da, nein. Irgendwie heilt diese Wunde zu und das Tier steht wieder auf. Das Tier als solches steht auf. Nicht einer der Köpfe steht wieder auf. Nicht der Kopf selber wieder. Ja? Das Tier als solches steht wieder auf. Das heißt, es geht hier um irgendeine furchtbare Macht, die scheint am Ende zu sein und dann erholt sie sich wieder. Einer dieser Köpfe ist natürlich einer der Herrscher dieses Reiches. Der wird getötet und durch den Tod dieses einen Herrschers scheint es, als ob diese Macht ein Ende hat. Aber nein, sie erholt sich wieder und sie steht wieder auf und die ganze
alle Welt staunt hinter dem Tier her. Und auf der ganzen Erde, oder man kann auch übersetzen, im ganzen Lande, staunte man hinter dem Tier her. Und sie huldigten dem Drachen, der dem Tier Vollmacht gab, und huldigten dem Tier. Also sie verehren das Tier, heißt das. Wer ist dem Tiere gleich? Wer kann mit dem Tier Krieg führen? Und so weiter. Und dieses Tier redet schlimme Dinge. Und es heißt hier in Vers 5, es wurde ihm Vollmacht gegeben zu wirken 42 Monate lang. 42 Monate, das ist diese Zahl, die kommt mehrmals vor, solche Zahlen. Ich suche gerade eine Folie, dann kann ich Ihnen das zeigen. Wir haben diese Zahl mehrmals in der Offenbarung. Das ist einmal 42 Monate, dann 1260 Tage. Blau und rot hier, ja, und dann ganz unten wieder 1260 Tage in Kapitel 12, Vers 6 und 42 Monate in 13, 5. Einmal in 11, Vers 2, in 11, Vers 3, in 12, Vers 6 und in 13, Vers 5. Und in der Mitte haben wir dann etwas von 3,5 Tagen in Kapitel 11. Nun, darüber reden wir jetzt nicht. Das ist jetzt gar nicht mein Ziel. Aber ich wollte nur zeigen, diese 3,5 Jahre, die kommen da immer wieder vor in der Offenbarung. Immer wieder 3,5 Jahre, genau wie bei Daniel, da haben wir das ja auch gehabt. Der Antiochus, der hat das Gottesvolk 3,5 Jahre furchtbar zugesetzt, der hat die verfolgt, die Heiligen, 3,5 Jahre. Und so hier das Tier, das ist nicht der Antiochus, das Tier, aber das ist ja eine Parallele. Ja? Ob das jetzt buchstäblich 3,5 Jahre sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber mir geht es darum, Ihnen zu zeigen, das, wovon hier die Rede ist, ist genauso nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit, wie wir gesehen haben in Kapitel 6 und Kapitel 7 und Kapitel 8 und Kapitel 9 und wie wir gesehen haben in Kapitel 17 und Kapitel 18, ist genauso nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit. Aber ich werde es gleich beweisen, warum das die Vergangenheit, oder ich versuche zu beweisen, und Sie müssen das nicht annehmen, aber vielleicht erkennen Sie hier etwas. Tatsache ist, dass dieses Tier 42 Monate lang die Gläubigen verfolgt, und es heißt hier, oder jedenfalls lange Zeit verfolgt, und die Gläubigen werden ihm übergeben, Vers 7. Es wurde ihm gegeben, dem Tier wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jedem Stamm und jede Sprache und jedes Volk, und sie werden ihm huldigen, die, die auf dem Lande wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind, in dem Lebensbuch des geschlachteten Lammes von Gründung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, höre er. Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Das heißt, die Gläubigen werden hier ermutigt, und es wird ihnen gesagt, wartet einmal, habt nicht so viel Angst. Das ist ein schreckliches Tier. Das will die Gläubigen wehtun. Das will die Gläubigen töten. Aber wartet einmal. Wenn jemand der andere in Gefangenschaft führt, dann kommt er auch ins Gefängnis. Das hat der Satan gemacht. Der Satan hat die Menschen ins Gefangenschaft geführt. Oder er wird euch ins Gefängnis werfen. 10 Tage in Smyrna. Und was hat Gott mit dem Satan gemacht? Kapitel 20. Hat den Satan ins Gefängnis geführt. Aber nicht nur 10 Tage, sondern 10 mal 10 mal 10. Und nicht Tage, sondern Jahre. Ein viel längeres Gefängnis. Und wer mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Keine Angst, wenn sie euch mit dem Schwert töten, Gott wird das Schwert auf sie zurückbringen und wird sie töten. Das ist eine große Ermutigung für die Gläubigen. Hier ist das Ausharren oder die Ausdauer und die Treue der Heiligen. Hier ist das gefragt oder hier erweist sich das. Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier. Jetzt kommt noch ein Tier hervor. Das kommt aber jetzt nicht aus dem Meer, das kommt aus dem Land. Und das ist interessant. Das eine Tier kommt aus dem Meer, Kapitel 13, Vers 1, aus dem Meer. Das andere Tier kommt aus dem Land, aus dem Festland. Und dieses hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Das ist irgendwie ähnlich wie ein Lamm, schaut es aus. Es hat nicht 7 Hörner, auch nicht 10 Hörner. Es hat nur 2 Hörner, es hat nicht so große Macht wie das andere Tier. aber es ist ähnlich wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Was ist das? Das Lamm in Offenbarung kommt oft, ich glaube 28 Mal, 7 Mal, 4 Mal, kommt das Lamm vor in Bezug auf Jesus Christus und einmal kommt es vor in Bezug auf dieses Tier. Könnte das nicht sein, dass das einer ist, der will bewusst ein bisschen ausschauen wie ein Lamm, damit er die Gläubigen verführt? Hat nicht der Herr Jesus gesagt, es werden falsche Propheten und falsche Messias hier auftreten, um wenn möglich auch die Gläubigen, die Erwählten zu verführen? Matthäus 24 wiederum. Hat nicht der Herr Jesus das gesagt? Später bekommt dieser Mann, bekommt dieses Tier, das hier kommt, bekommt einen Namen und heißt falscher Prophet. Jetzt merken wir, dieses Tier ist gar kein Tier, sondern das ist ein Mensch. Dieses Tier von der Erde, vom Land, ist ein Mensch. Und in Kapitel 16 lesen wir dann und Kapitel 19 noch einmal, dass es der falsche Prophet ist. Wer ist der falsche Prophet? Hat nicht der Herr Jesus gesagt, es werden viele falsche Propheten kommen und in seinem Namen auftreten und verführen wollen? Hat er nicht in Matthäus 24 mehrmals gewarnt vor den falschen Propheten? Hier haben wir den falschen Propheten. Und der hat Macht, bekommt Autorität von dem ersten Tier. Und er will, dass jetzt alle, die im Lande wohnen, Vers 12, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres vor ihm aus und es veranlasst, dass das Land, ja, das Land, und zwar die auf im Lande wohnen, auf dem Lande wohnen, dem ersten Tier huldigen, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es auch Feuer aus dem Himmel auf die Erde niederkommen lässt vor den Menschen. Also in einer Vision, ein Tier wird hier, das Tier hat hier große Zeichen und Wunder. Hat nicht der Herr Jesus gesagt, es werden falsche Propheten auftreten und in meinem Namen werden Zeichen und Wunder tun und in meinem Namen reden oder so tun, als ob das von Gott wäre? Hat nicht der Herr Jesus in Matthäus 24 genau davon gesprochen? Zeichentuende Verführer, so wie die machen die gleichen Zeichen wie Elia. Der Elia hat auch Feuer vom Himmel fallen lassen und dann kam der Blitz vom Himmel und hat den Hauptmann verzehrt und seine 50 Leute, die da kamen. Das ist wie ein zweiter Elia, aber ist kein Elia. Er redet wie ein Drache. Am Inhalt dessen, was er sagt, kann man ihn erkennen. Hat nicht Johannes gesagt, im ersten Johannesbrief, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus bekennen, als im Fleisch gekommen. Prüf die Geister. Wann war das? Im ersten Johannesbrief. Wann war der geschrieben? Irgendwann vor dem Jahr 70 nach Christus. Wann, weiß ich nicht. Aber irgendwann vor dem Jahr 70 nach Christus hat Johannes den ersten Johannesbrief geschrieben und hat gewarnt vor den falschen Propheten. Das ist der Geist des Antichristus, hat er gesagt. Das schreibt der 1. Johannes 4, Vers 3, Sie können das nachlesen. Das ist der Geist des Antichristus in diesen falschen Propheten. Hier haben wir so einen falschen Propheten, mit dem Geist des Antichristus. Kindlein, es ist die letzte Stunde, hat er gesagt. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und gleich wie ihr gehört habt, dass der Antichristus kommt, sind jetzt viele Antichristus hier gekommen. Und daran erkennen wir, dass es letzte Stunde ist. Also gerade an dem Kommen der vielen Antichristusse, zur Zeit von Johannes, konnte man schon merken, dass es die letzte Stunde war. Die letzte Stunde vor dem großen Gericht, das anbrechen sollte. Also nicht nur ein Antichristus, gerade viele, die haben sich vermehrt, die Antichristusse. Hier ein falscher Prophet, dargestellt in diesem Tier, tut große Zeichen, so wie Elia, und er leitet die auf dem Lande wohnen, in die Irre, Kraft der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden, und er sagt denen, die auf dem Lande wohnen, sie sollen dem Tier, das die Schwertwunde hat und wieder lebte, ein Bild machen, also irgendein Bild, Standbild, Prägebild. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu verleihen, damit das Bild des Tieres auch spreche und mache, dass getötet würden, so viele dem Bild des Tieres nicht huldigten. Das ist ganz unheimlich, wenn man das liest, richtig unheimlich. Aber in einer Vision ist vieles unheimlich, da können sogar die Bilder sprechen. Hat nichts zu tun mit dem Fernseher. Das ist, Johannes hat noch nichts gewusst von einem Fernseher und die Epheser Christen auch nicht, aber die konnten das verstehen. Es war für sie geschrieben. Jedenfalls verführt es es hier, Vers 16, und es handelt dahingehend, dass es allen, den Kleinen und den Großen und den Reichen und den Armen und den Freien und den Knechten, dass es ihnen ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn gebe und dass niemand kaufen oder verkaufen könne, wenn er nicht das Mahlzeichen habe, entweder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Tieres. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat oder denken kann, Denksinn hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn sie ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Darf ich eine Frage stellen? Wer soll die Zahl des Tieres berechnen? Stellen wir uns vor, wir sind jetzt die Geschwister von Ephesus. Wir sitzen hier und der Bruder, der den Brief von Offenbarung vorliest, der sitzt da und er liest und die Epheser horchen ganz, ganz gut zu mit ihren Ohren. Und dann sagt er, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres. Wer soll also die Zahl des Tieres berechnen? Alle in Ephesus, die Verständnis haben, ganz genau. Alle in Ephesus und in Smyrna und in Pergamus, in Thyatira und in Laodicea und überall im ganzen Reich, wo der Brief noch weiter verteilt wird wahrscheinlich, die sollen alle berechnen die Zahl des Tieres. Es steht nicht geschrieben, ach ihr Epheser und ihr von Pergamus und ihr von Thyatira, braucht gar nicht anfangen zu berechnen, denn ihr schafft es sowieso nicht, der kommt erst in 2000 Jahren und den kann man gar nicht berechnen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, sie sollen das berechnen. Und er hat nicht gesagt, dass die Christen, die 2000 Jahre später leben, die sollen das dann berechnen. Keine Rede davon. Wenn die Christen der damaligen Zeit die Zahl des Tieres berechnen sollten, dann müssen wir doch damit rechnen, dass diese Christen wussten, irgendwelche Anhaltspunkte hatten, damit sie die Zahl des Tieres berechnen konnten. Er gibt ihnen einige Anhaltspunkte später noch, Kapitel 17. Er versucht ihnen einiges darzustellen. Aber Geschwister, wir dürfen ja nicht spekulieren, also kann ich ja keinen Namen nennen. Aber eins dürfen wir, Texte vergleichen. Und wir dürfen mitdenken mit den Geschwistern hier von Ephesus. Eins ist sicher. Das Tier lebte zur Zeit, als die Epheser-Christen und die Pergamut-Christen und die Thyatira-Christen und die Laodicea-Christen lebten. Das Tier war damals da, sonst hätte man es ja nicht berechnen können. Das Tier wird jeweils repräsentiert oder dargestellt durch den Kopf des Tieres. Das heißt, wenn das Tier ein Reich ist und es hat 7 Köpfe, dann ist jeder Kopf ein Herrscher von dem Reich. Normalerweise herrschen die Herrscher hintereinander. Und er sagt in Kapitel 17, Vers 9, die 7 Köpfe sind 7 Könige und 5 sind schon gefallen, sind schon tot. Der eine, der ist gerade, der regiert gerade und einer ist noch nicht gekommen. Und wenn er gekommen ist, wird er nur eine kurze Zeit regieren. Damit war doch sehr viel geklärt für die Geschwister von Ephesus und Smyrna und Pergamus. Aha, ein Tier, eine Macht, 5 Könige sind schon gestorben, also dann lebt jetzt, der regiert jetzt der 6. Und dann hat uns noch gesagt, die Zahl 666, also wir sollen da auch von dieser Zahl 666, sollen wir auf den Namen dieses Tieres kommen, aber er sagt uns den Namen nicht. Aus irgendeinem Grund sagt er den Namen nicht. Vielleicht denkt er sich, es ist zu gefährlich, wenn ich den Namen nenne. Wenn das Tier schon lebte. Und dieser 6. Kopf hätte ja den Johannes einen Kopf kürzer machen können. Sicher ist eines, das Tier lebte zur Zeit von Johannes, und zwar der 6. Kopf, er war gerade an der Regierung, und seine Zahl ist 666. Was heißt hier seine Zahl? Nun, ich möchte das hier noch zeigen. Die Zahl, das war damals so ein Spiel, man nennt das Gematrie. Das heißt, man kann einen Namen mit einer Zahl darstellen. Also zum Beispiel im hebräischen Alphabet ist Aleph, also A ist 1, B ist 2, Gimel, das ist G, ist 3, weiches D, Dalet ist 4 und so weiter. Und so kann man also mit hebräischen Buchstaben, die hebräischen Buchstaben haben also alle einen Wert, einen Zahlenwert. Und wenn man, die wenn man jetzt einen Namen hat, ja zum Beispiel wie Lena, dann kann man L, das war hier, was war das, 30, und E, nun E gibt es nicht, das ist ein Vokal, dann N, das ist 50, also haben wir 80, und A ist 1, also 81. 81 ist die Zahl der Lena, ja, auf Hebräisch ausgedrückt. Und so konnte man natürlich jetzt, konnte man nicht wissen, wer ist bei dem die Summe 666 ergibt. Nun, dazu brauchte es Verstand und Weisheit und man musste rechnen. Aber bitte, es waren die Geschwister von damals, die gerechnet haben. Es ist nicht der Herr Gorbatschow und es ist auch nicht der Papst und seine Papstkrone oder irgendetwas. Die Christen vom ersten Jahrhundert haben keine Ahnung gehabt, wer Gorbatschow ist. Und sie haben auch nichts gewusst vom Papst. Aber sie wussten um das Tier, das regierte, der sechste König von dem Reich, wenn das ein Reich ist. Das will ich noch offen lassen, aber ich habe das jetzt angenommen, weil die Reiche im Daniel Reiche sind, muss nicht das Tier auch ein Reich sein, aber es ist jedenfalls eine Körperschaft wenigstens. Etwas, wo mehrere dabei sind. Eins ist sicher, die haben hintereinander regiert und 5 Könige sind gefallen und der eine ist und der andere ist noch nicht gekommen. Verstehen wir? Dieser Brief ist nicht ein Fahrplan für die Zukunft, was alles im Jahr 2100 oder 2050 kommen wird. Das war nicht die Absicht von dem Brief, den der Apostel Johannes an Ephesus und Pergamus und Smyrna und so weiter geschrieben hat. Das wollte er nicht. Es war ihre Zeit und das Tier war zu ihrer Zeit und es war ein großer Feind. Und es war der Feind, der sie umgebracht hat, viele, viele israelitische Gläubige und auch Gläubige, die nicht israelitisch waren, umgebracht hat, getötet hat. So, und ja, was ist jetzt mit diesem Mahlzeichen? In der Offenbarung gibt es 2 Mahlzeichen. Haben Sie das gewusst? 2 Mahlzeichen. Wir brauchen nur 2 Verse weiterlesen, dann finden wir das zweite Mahlzeichen. Ein Vers weiterlesen, ja. 2 Verse. Ja. Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah und siehe ein Lamm stehend auf dem Berge Zion. Und mit ihm waren 144.000, die den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Wisst ihr, welche Frage ich da immer stelle? Ich frage dann immer, wenn ich da gefragt werde zum Mahlzeichen, frage ich, wie war das geschrieben? War das ein Chip oder war das mit Kugelschreiber geschrieben oder aufgedruckt auf die Stirn? Dann sagt mir mein Gegenüber, das ist gar nicht wichtig. Es ist gar nicht wichtig, wie das geschrieben war. Es war einfach geschrieben. Klar, richtig. Und hat man es gesehen? Ja, Johannes hat es gesehen, natürlich. Hat er gesehen, da der Name des Vaters stand auf den Stirnen geschrieben. Das war nämlich das Siegel von Kapitel 7, da steht nämlich, die wurden an den Stirnen versiegelt. Steht dort in Kapitel 7, kann man nachlesen. Die hatten, als sie damals versiegelt wurden, vor dem Sturm, in Kapitel 7, Vers 3, ganz am Ende, wartet, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn versiegeln. Also die Gläubigen bekamen den Namen des Vaters an die Stirn geschrieben. Das war das Siegel des lebendigen Gottes. Und wer dieses Siegel hatte, der wurde nicht geplagt von der Plage, von der in der 5. Posaune die Rede ist. Aber wenn man diesen Namen nicht an der Stirn geschrieben gesehen hat, wie sollen wir dann das andere Mahlzeichen verstehen, also gesehen hat man schon, in der Vision. Er hat ja das Lamm gesehen, er hat nicht den Herrn Jesus gesehen, er hat ein Lamm gesehen. Und mit dem Lamm hat er 144.000 gesehen Und die trugen den Namen des Vaters geschrieben und da steht, das hat er gesehen. Er schreibt ja, was er gesehen hat. Aber wir, die wir jetzt das lesen, wir müssen ja die Vision, die er gesehen hat, irgendwie verstehen. Ich denke, niemand hat Probleme herauszufinden, wer das Lamm ist. Der Johannes hat den Herrn Jesus nicht gesehen. Er hat ein Lamm gesehen. Aber für uns ist klar, wer das Lamm ist, oder? Das Lamm ist der Herr Jesus Christus. Das wissen wir, weil immer wieder auf dieses Lamm Bezug genommen wird und weil dieses Lamm gestorben ist. Und in Kapitel 5 wird davon gesprochen. Das heißt also, in der Vision hat man das sehr wohl gesehen. Und in der Vision hat man auch das Malzeichen des Tieres gesehen und die Zahl seines Namens gesehen. Also die Zahl ist ja 666, das ist ja das Malzeichen. Das ist aber alles Vision. Das Tier war gar kein Tier, sondern ein Mensch. Das Tier, weil gerade der regierende König dieses Reiches. Und wie sollen wir dieses Malzeichen verstehen und das mit dem Kaufen und Verkaufen? Wir haben schon gesagt, es geht um die damalige Zeit. Also, dann denken wir ein bisschen nach, wenn ich nur ein bisschen Zeit nehmen darf. Wir haben im Alten Testament auch ein Malzeichen. Haben Sie das gewusst? Im Alten Testament, in 5. Mose 6, Vers 8 und 9, oder auch in 5. Ja, lesen wir das. 5. Mose 6, Vers 8 und 9 ist von dem Malzeichen im Alten Testament die Rede. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie als Malzeichen auf deine Hand binden. Das ist das gleiche Wort, Zeichen. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Also, hier haben wir das Malzeichen zwischen den Augen, also an der Stirn und an der Hand. Genau wie das Tier, an der Stirn oder an der Hand. Also dort ist oder, hier steht und, aber im Wesen geht es um dasselbe. Ein Malzeichen an der Stirn. Das ist das Malzeichen der Tieranbeter. Gott beabsichtigte das Zeichen an der Hand oder an der Stirn nicht als äußerliches Zeichen, sondern als innerliches Zeichen. Damals in 5. Mose hat Gott sich gedacht, die Israeliten verstehen das, wenn ich sage, du sollst es zwischen die Augen binden und du sollst es auf deine Hand binden. Was hat Gott gemeint? Hat Gott gemeint, die Juden sollen sich ein Band machen und sollen dann irgendwelche Bibelverse da reinstopfen in ein kleines Kästchen, dann sollen sich das Kästchen auf die Stirn binden und dann sollen sie das Kästchen auf die Hand binden? Hat er das gemeint? Nein. Er hat gemeint, sie sollen das Wort Gottes im Denken haben, an der Stirn, und sie sollen das Wort Gottes im Handeln haben, an der Hand. Sie sollen es denken und sollen es tun, sie sollen geprägt sein davon. Aber was haben die Juden gemacht? Sie haben sich ihre Boxes, kleine Schachteln gemacht und haben sie darauf gebunden. Jedes Mal beim Beten haben sie das raufgetan. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr macht eure Gebetsriemen breit. Da meint er genau das. Auf Griechisch heißt das die Phylakterien. Das hat diesen Namen. Ja? Ihr macht die Gebetsriemen breit, damit man schön sieht, wie fromm ihr seid. Und wie gesetzestreu ihr seid. Die Juden nahmen das wörtlich. Aber hier in der Offenbarung, hier im Buch der Offenbarung, in der Vision, wird gesprochen von einem Tragen eines Malzeichens an der Hand und an der Stirn. Und jetzt überlegen wir uns. Wir sind bis jetzt draufgekommen, es geht immer um Israel, immer um Israel, immer um Israel. Und was war jetzt denn damals in Israel? Da gab es Gruppen, verschiedene Gruppen. Und hier haben wir einen falschen Propheten im Land. In welchem Land denn? Falscher Prophet klingt ja schon ganz israelitisch, oder?
Im Land ist ein falscher Prophet und er sagt den Leuten, sie müssen an der Hand und an der Stirn müssen sie was drauf tun. Das ist jetzt das in dem Bild gesprochen. Aber was ist die Assoziation für die Leser? Die verstehen das. Die Christen damals konnten das verstehen, was gemeint ist. Denn die hatten die Juden immer wieder gesehen mit ihren Bändchen an der Stirn und Bändchen an der Hand. Es war ein Zeichen, dass man gesetzestreu ist. Phylakterien des Tieres. Das Tier hat irgendwas zu tun mit Jerusalem. Was, weiß ich nicht. Aber das Tier hat was zu tun mit Jerusalem. Wir lesen in Kapitel 11, dass das Tier in Jerusalem die Gläubigen tötet, also zwei Propheten tötet. Da gibt es ein Tier in Jerusalem, das tötet die Propheten. Ich habe jetzt keine Zeit, aber Sie können es nachlesen, Kapitel 11, Vers 7. Da sind zwei Propheten, die dem Herrn dienen, treu das verkündigen, sind die zwei Zeugen und die Zeugen in Jerusalem. Und das Tier, das kommt und tötet die zwei Propheten. Das heißt, das Tier hat irgendwas zu tun mit Jerusalem. Das sitzt irgendwo in Jerusalem, ja, und tötet die Gläubigen. Und hier haben wir die Erinnerung an gesetzestreue Juden, aber gesetzestreu zu einem Zeitpunkt, als man den Herrn Jesus verworfen hat. Hauptsache nach außen hin sind wir gesetzestreue Juden. Aber die sind hier tiertreue Juden. Statt Gott treu zu sein, sind sie jetzt tiertreu geworden. Dem Tier sind sie treu geworden. Also an die Stelle des Gesetzes hat man das Tier gesetzt. Wir haben keinen König als, ja, entweder den Kaiser, keinen König als die Zeloten. Die Zeloten übrigens in Jerusalem haben ein furchtbares Regime angefangen damals in der Stadt. Und zwar genau als der Aufstand begann im Jahr 66. Da kamen die Zelotenpartei, die war schon fast eingeschlafen, die war schon fast wie tot. Die kamen wieder auf. Die waren früher, hat es früher mal gegeben, zur Zeit von Herodes. Da kamen die Zeloten wieder auf und diese Zeloten haben eine Schreckensherrschaft begonnen in Jerusalem und haben das Volk auf sich verpflichtet. Das heißt, sie haben wollen, dass das Volk ihnen hörig ist. Jedenfalls, wer das Zeichen des Tieres an der Hand oder an der Stirn annimmt, der stellt sich auf die Seite derjenigen Juden, die den Herrn Jesus als König abgelehnt haben und den Zeloten dienen. Die Szene ist immer noch Israel. Also mir scheint, das wäre eine mögliche Lösung. Aber ich bin jetzt am Spekulieren, ich weiß es. Warum? Der Text sagt nichts. Aber ich versuche jetzt irgendwie in diese Zeit mich hineinzuversetzen. Im Jahr 66 war es haben die Juden gesagt, wir wollen mit den Römern nichts mehr zu tun haben. Wir prägen unsere Münzen selber. Die haben ihre eigenen Münzen geprägt, kann man in Josephus nachlesen. Die haben ihre eigenen Münzen geprägt mit einer eigenen Aufschrift, mit einem eigenen Symbol und haben diese Münzen verwendet für die Tempelsteuer und für die Tempelkasse und niemand konnte kaufen oder verkaufen, wenn er nicht die Münzen der Zeloten verwendet hat. Es war strengstens verboten, andere Münzen zu verwenden. Ich sage das nur, ich weiß nicht, ob das mit dem zu tun hat, aber es war so. Wer nicht die Münzen von den Zeloten verwendet, kann nicht kaufen oder verkaufen. Und die Juden haben gerade bei den Festen und gerade am Tempel, da musste man viel kaufen und verkaufen. Man musste das Geld wechseln. Das Geld wechseln, weil man hat nur in diesen Münzen hat man gehandelt. Aber wer eine Fremdwährung bringt, der darf das nicht nehmen. Der darf da nicht teilnehmen. Jedenfalls ging es in dem Bild, das wir hier dargestellt haben, das könnte sich sehr gut darauf beziehen, dass gerade diejenigen, die sich auf die Seite des Tieres stellen und nicht auf die Seite Jesu Christi, die dürfen nicht kaufen und verkaufen, die bekommen dieses Geld nicht von den Zeloten und man kann nur mit den Zeloten Geld kaufen, die bekommen das nicht, sodass also keiner eine Chance hat. Und es ist sogar dann so, es geht dann sogar dann so weit, dass das Tier versucht, gerade diejenigen, die nicht mitmachen, die werden getötet. Und in Jerusalem, bevor noch die Christen die Stadt verließen, begann schon die Christenverfolgung. Ich sage nur, das ist eine mögliche eine mögliche Deutung in die damalige Zeit. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt spekuliert und deshalb sage ich ganz bewusst, ich weiß es nicht. Aber man muss doch trotzdem zugeben, es gab so eine Situation, dass gewisse Leute nicht kaufen und verkaufen konnten, weil sie gewisse Münzen nicht bekamen. Hat also nichts zu tun mit einem Chip und nichts zu tun mit dem Jahr 2000 und nichts zu tun mit bargeldloser Gesellschaft. Von dem haben die Epheser gar nichts gewusst. Und die von Smyrna und Pergamus und Thyatira. Wie sollten sie denn sowas je verstehen? Aber diese Christen, an die der Johannes schreibt, bekamen hier eine Botschaft, die für sie wichtig war. Und gerade im jüdischen Krieg kamen alle Juden von der Provinz nach Jerusalem. Das heißt, es hat sich alles konzentriert. Das Ganze, auch das Geld ausgeben. Alles hat sich konzentriert auf Jerusalem. Also ich will das jetzt nur einfach einmal als Anregung gesagt haben, man kann die Sache sehr wohl auch auf das erste Jahrhundert deuten und muss nicht gleich rechnen mit der modernen Finanzwirtschaft. Das ist sehr starke Spekulation, schlimmere Spekulation als das, was ich vorher gemacht habe mit den Zeloten. Verstehen Sie mich? Ich denke, wir müssen hier schließen, die Zeit ist fortgelaufen. Morgen Vormittag möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen, in die große, herrliche, ewige Zukunft. Und am Nachmittag haben wir dann vielleicht noch ein bisschen Zeit, gewisse Lücken noch zu ergänzen, sodass wir weiterdenken können. Wir werden keine fertigen Antworten bekommen, das haben Sie schon gemerkt. Aber Sie bekommen jetzt Hinweise zum Weiterdenken. Das war das Ziel. Und vor allem, dass gewisse Vorstellungen, die wir hatten von gewissen Endzeitbüchern, dass wir die getrost auf die Seite legen können. Getrost, Geschwister. Das hat nichts zu tun mit dem Buch der Offenbarung. Auch wenn das noch so oft gesagt wird, das ist die Auslegung der Offenbarung. Hat aber nichts zu tun. Wir wollen am Text bleiben, und wollen nur die Texte sprechen lassen, wollen aber uns hineinversetzen in die Zeit der damaligen Leser. Deshalb diese schwierige, komplizierte Rede heute. Ich danke für die lange Geduld. Beten wir noch, dass der Herr uns weiterhin hilft und uns segnet. Stehen wir dazu auf.